Radio Oldtimer Specials.
Und jetzt geht es weiter mit Teil 2 unseres Berichtes über das Garagengold.
Vielleicht noch eine Zahl von mir, damit wir jetzt einfach nochmal wissen, in welchem Rahmen sich das Ganze belegt. Die Zahlen sind nicht von mir, sondern da gibt es inzwischen jede Menge Agenturen, die sich damit beschäftigen, die beispielsweise auch den deutschen Oldtimer-Index aufgelegt haben, wo in Zusammenarbeit ja bis hin zu Sparkassen und Banken, Versicherungen, den Agenturen, über die ich gerade sprach, wo man also immer wieder die Preiszuwächse analysiert. Und man muss schlicht und einfach sagen, im Moment über 5 Millionen Deutsche interessiert am Thema Klassiker. Wie auch immer, ich möchte das nicht werten. Mhm. Und über 50% der Deutschen, und das sagt Allensbach, freuen sich, wenn sie einen Oldtimer auf der Straße sehen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen in Zeiten, wo Fahrzeuge mit Hubkolbenmotoren zunehmend verteufelt werden.
Ja.
In Deutschland, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, wir sprechen hier so von Oldtimern, Klassikern. Was ist denn das überhaupt? Ein Oldtimer, ein Klassiker in der typischen Definition ist ein Fahrzeug, was älter als 30 Jahre ist. Und da gibt's in Deutschland rund 1 Million. Warum kann ich die Zahl nicht genauer sagen? Weil ein Teil davon nicht zugelassen ist und irgendwo in Garagen vor sich hinschmort und drauf wartet, dass man sich dann irgendwann mal einer Restaurierung annähert. Also fast 1 Million mit H-Kennzeichen. Und dann haben wir die Youngtimer. Und das ist dort die Geschichte, wo ich auch gerne einen Tipp geben möchte. Youngtimer sind Fahrzeuge, die um die 20 Jahre und vielleicht ein bisschen älter sind. Da sind in Deutschland 1,5 Millionen im Moment zugelassen, aber der Bestand, der wächst jedes Jahr um 10%. Das liegt schlicht und einfach daran, wir reden von Fahrzeugen wie Golf 2 oder später Mercedes 190 oder sowas. Da sind halt noch wahnsinnig viel dieser Autos auf der Straße. Und da sollte man sich wirklich ernsthaft überlegen, wenn man Interesse an sowas hat, ob man da nicht einsteigt.
Bleiben Sie dran, unser Interview geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Es ist natürlich so, es gibt ein paar Fahrzeuge, die sind noch nicht im Youngtimer-Status, werden es aber bald sein. Und da kann man nur sagen, Leute, zugreifen. Na, ganz typisches Beispiel ist der Porsche 911. Da rede ich jetzt nicht von dem Porsche 911, der inzwischen astronomische Preise erreicht hat, also bis zur Baureihe 993. Das war der letzte luftgekühlte. Nein, ich meine den ersten wassergekühlten, den 996. Also da kann man im Moment noch für relativ überschaubare Beträge einsteigen und macht nichts falsch damit. Oder BMW M3 aus der E36-Serie. Oder Mazda MX-5 mit Heckantrieb.
Wunder. Wobei diese Autos, die Sie jetzt erwähnen, sogar noch Spaß und Freude geben, wenn man da im täglichen Leben mitfährt.
Das sage ich ja ganz bewusst. Also das muss auch Spaß machen. Und die kann man auch häufig einsetzen und muss da vielleicht einfach auch aufgrund des eingesetzten Kapitals nicht unbedingt gucken, tut mir der Straßenverkehr wirklich gut, das Stop-and-Go und gegebenenfalls dann die gesalzenen Straßen. Es gibt so Geheimtipps, wie zum Beispiel den Rover 75, der nur wenige Jahre gebaut wurde, eines der schönsten englischen Fahrzeuge, das ohne Hilfe von BMW nie so gekommen wäre. Oder aus unserem Haus der VW Polo G40.
Ja.
Das ist auch so ein Fahrzeug in relativ überschaubarer Zahl gebaut, wurde von den Fans zunächst nicht so wirklich ernst genommen, heute zunehmend gesucht.
Bleiben Sie dran, unser Interview geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Ich habe einen Favoriten, den möchte ich noch hinzufügen. Den R129 von Mercedes, die SL-Sportwagenserie.
Ja.
Egal in welcher Motorisierung, ab 280 bis 600.
Ja. Das sind die ab 1989 gebauten, die das erste Mal dieses elektrohydraulische Verdeck hatten. Und da muss ich auch sagen, der R129, wobei das haben inzwischen die Sammler und Fans auch schon erkannt, also der zieht schon an. Also wenn, dann sollte man ernst machen. Und ich sag's gerne und wieder, der Winter ist genau die richtige Jahreszeit, um sich nach solchen Fahrzeugen umzugucken.
Ja, da ist noch einer bei, der auch jetzt nachzieht, der auch schon wieder Preissteigerungen zeitigt der R230. Ist mittlerweile ein Auto, was 15 Jahre alt ist, also auf der Schwelle zum Young-Klassiker steht und war eine Zeit lang sehr preisgünstig, weil Leute Angst vor Luftfahrwerk und Ähnlichem hatten. Jetzt sieht man schon wieder, dass die Preise nach oben gehen, weil solche Fahrzeuge, das hat die Vergangenheit gezeigt, werden zu Klassikern und wenn sie Klassiker sind, dann kosten sie viel Geld.
Ja, man entdeckt jetzt auch was ganz Merkwürdiges, wenn man den Markt beobachtet. Zwei Vorlieben. Das eine sind Cabrios, ganz anders als das der Trend bei den Neuwagen ist, Cabrios. Also in Deutschland gibt es über 2 Millionen zugelassene Cabrios, alle Baujahre, ne? Und wenn Leute neu einsteigen wollen in das Hobby, dann haben die meistens Interesse an einem offenen Fahrzeug, weil sie sich dieses klassische Fahrzeug ja meist als Zweitfahrzeug zulegen. Also dann mal den Traum vom Offenfahren wahrmachen und das ist eine gute Gelegenheit dazu.
Bleiben Sie dran, unser Interview geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Mit dem Wind in den offenen Haaren, können Sie was zu der Altersschicht dieser Leute sagen, die jetzt einsteigen? Haben die überhaupt noch volle Haare?
Das ist jetzt gemein.
Sie
wissen, dass mein Haar auch schon spärlicher wird und ich auch ein Cabrio, ein klassisches habe. Nein, es ist also in der Tat so, dass die Leute, die neu einsteigen, dass überwiegend etwas bejahtere Herrschaften sind. Zum einen, weil die sich leisten können, zum anderen aber auch, weil die mit der Verteuflung des Autos nichts groß anfangen können. Die denken an ihre Jugend und sagen, damals konnte ich es mir nicht leisten oder damals Familie, Haus, das Übliche, so und jetzt mache ich es. Gibt natürlich auch junge Leute, es gibt auch sehr, sehr fanatische junge Leute, überhaupt keine Frage, aber da geht es eindeutig mehr in den Youngtimer-Bereich. Also wenn man so einem jungen Menschen heute ein Auto aus den 50er Jahren zeigt, Porsche 356, sage ich jetzt mal, und den vielleicht sogar mal ans Lenkrad lässt, da wird er nicht wieder. Da kommt ja nichts an Leistung. Die Bremsen, furchtbar, geht ja alles gar nicht. Ne? Das ist natürlich auch dieses ganze Sicherheitsdenken. Was? Der hat keine Kindersicherung. Das geht doch nicht. Ne?
Und nicht mal Sicherheitsgurtanschlüsse, wenn man vor ja, 60 ja. geht.
Aber der zweite Trend, der ist der, neben den Cabrios, ist der mit den SUVs. Also man beobachtet das jetzt gerade als Land Rover die Produktion des Defenders eingestellt hat. Die Fans sind fast ausgeflippt. Inzwischen werden ja früher Autos nachgebaut von der Firma auf originalen Werkzeugen mit Mitarbeitern, also diesen, wie sagt man, silberhaarigen, die man dafür rekrutiert hat. Und das entdeckt man da und dort. Mercedes G-Modell ist auch so ein Fall. Und also Autos, mit denen man durch Stock und Stein kommt und die irgendwo nach Abenteuer im Alltag aussehen.
Bleiben Sie dran, unser Interview geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Der Verband der Automobilindustrie hat Zahlen veröffentlicht, wie es mit der Entwicklung von Oldtimern bis zum Jahr 2030 aussieht und hat dazu die heutigen Zahlen analysiert. Und dabei, das wird Sie freuen, steht der VW Käfer ganz oben an der Liste, recht nah an dem W123 von Mercedes.
Das ist so, ja.
Das sind zwei interessante Ergebnisse. Und in beide Fahrzeuge kann man investieren. Beide Fahrzeuge pfeifen schon ab, wie man das so in der Oldie-Branche sagt. Aber es gibt auch noch hervorragende, gut erhaltene Stücke, nämlich genau das, wo wir heute drüber sprechen, Garagengold, was irgendwo abgestellt wurde, einstaubte und die man jetzt rausholt, entstaubt, ein bisschen Wartung macht und wieder fahrbereit mit TÜV versieht. Und diese Fahrzeuge sind kaufenswert, das behaupte ich einfach.
Das ist wahr und es gibt ja immer wieder diese schönen und abendfüllenden Geschichten mit Freunden und mit Leuten, die das gleiche Hobby pflegen. Wie bist du zu deinem Auto gekommen? Und das verbindet natürlich sehr. Und oft ist es dann eben der alte Nachbar. Ich habe auch so einen Nachbar bei mir, der ist um die 90 und fährt immer noch in Treue still sein Mercedes 190 Vergasermodell. Und dann gehen die Geschichten ja immer so, hat man ihn angesprochen, hat man gesagt, wenn du nicht mehr fährst, Führerschein abgibst, dann ich. Und irgendwann kommt das. Und da merkt man natürlich, das Ganze hat irgendwo auch was Menschelndes. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Thema Käfer und Mercedes W123, was Sie sagten. Diese beiden Autos führen tatsächlich die deutsche Hitparade an. Das heißt, die Hitparade der Zulassung. Und das Erstaunliche für mich ist, dass unter den ersten 10 ausschließlich deutsche Fahrzeuge sind. Da ist also kein einziger Ausländer dabei, obwohl man das ja hätte vermuten können. Also beispielsweise MGB oder die vorhin erwähnte Ente oder den Mini. Nein, es ist nicht so. Erster Platz tatsächlich der Käfer, zweiter Platz der Mercedes W123 in seinen drei Kategorien, Karosseriekategorien. Dann kommt schon der Golf, denn der Golf 1 zumindest ist ja inzwischen auch Oldtimer. Dann ist der Mercedes R107, das ist also der Vorgänger von dem vorhin erwähnten R129, ein wunderschönes Auto, aber leider inzwischen auch schon deutlich teurer werden. Und dann kommt der Trabi. Dann kommt der Trabi, erstaunlich, ja, Opel Kadett. Und dann natürlich für uns immer wieder schön der VW Bulli, der VW Bus.
Ja, obwohl der auch Preise erzielt, wo man Angst vorbekommen muss.
Also wenn Sie die erste Generation in T1 sehen, der dieses typische V hat, das sind natürlich zum Teil Preise, die ich schon fast unanständig nennen würde. Und die von uns auch nicht gemacht werden, das muss ich auch sagen. Die macht der Markt. Und auch hier sage ich nur, Leute, bevor ihr mit sowas liebäugelt, erstmal fahren so ein Auto, gucken, passt das überhaupt zu euch? Macht es euch Spaß, mit 40 PS in bergiger Landschaft herumzufahren und 8 Leuten an Bord? Oder geht es euch nicht doch mehr drum zu gucken, Samba ist ein schönes Auto und vielleicht kann ich ihn gut weiterverkaufen? Aber da sind inzwischen ja alle Protagonisten wach geworden.
Bleiben Sie dran, unser Interview geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Ja, Platz 8 kommt dann schon der erwähnte Porsche 911, wo ich nur sagen kann, ja, mit der Baureihe erste Wassergekühlte, da kommt man noch relativ gut davon. Dann käme der Mercedes -8, das war also der Vorgänger vom W123. Und zum Schluss kommt der Opel Rekord.
Das ist interessant. Aber Gott sei Dank ist noch ein Opel dabei, denn das war ja mal ein Massenauto.
Ja, es sind sogar 2 Opels dabei, ist aber kein Ford dabei. Also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, irgendwie Ford Capri oder sowas.
Hätte ich auch eher angenommen, ja.
Nee, ist offensichtlich nicht der Fall, denn die haben ja auch schöne Autos gebaut, keine Frage.
Die auch Renn- und Rallye-Erfolge rausgefahren haben, was ja heute immer mehr, wir sprachen da eben schon mal drüber, zählt bei der Bewertung von solchen Klassikern. Wenn man da irgendwo was rausfinden kann, dann tut man gut daran, das zu Papier zu bringen und in die Agenda des Autos mit aufzunehmen.
Das ist richtig, das ist aber eigentlich schon wieder eine eigene Kategorie und das sind auch Leute, die schon wieder auf einer ganz anderen Welle ticken. Die Leute, die damit in den historischen Rennsport gehen. Und da gibt es ja verschiedene Kategorien. Da gibt es zum einen die Vollgastreter, die mit voll ausgestatteten Fahrzeugen, mit Überrollbügel und so weiter und so fort unterwegs sind. Das ist sicher nicht jedermanns Sache. Es gibt aber eben auch die harmloseren Geschichten, die Regularity-Rallyes. Man denkt immer nur, wenn man die so sieht, hier geht es mit Vollgas zur Sache, geht es meistens nicht. Also zum Beispiel die Mille Miglia in Italien. Das ist eine Regularity-Rallye, wo natürlich ganz, ganz starke Fahrzeuge auch dabei sind. Also von der Motorstärke her, aber dort geht es darum, bestimmte Zeitabschnitte auf die hundertstel Sekunde zu treffen. Und da geht es nicht um Bestzeit, sondern da geht es, nur um nochmal ein Beispiel zu nennen, 80 Meter in 9 Sekunden exakt zu treffen.
Ja, das macht man, um die Spreu vom Weizen zu trennen, nicht? Und um ein breiteres Gewinnerspektrum zu haben, was?
Richtig, und da hat man dann wiederum, und das macht die Sache dann schon wieder so schön zum Anfassen, also sollte jetzt ein Hörer sich fragen, ja, das ist doch eine sportliche Betätigung nur für die absolut Betuchten. Nee, stimmt nicht. Also in dem Moment, wo ich ganz normal in der sogenannten Sanduhrklasse fahre, das heißt mit mechanischer Stoppuhr dabei bin und nicht mit programmierten Geschichten auf dem iPad, da kostet das wirklich ein Ablott ein Ei. Und unlängst bei der Silvretta-Klassik passiert. Dort hat ein Kollege von mir mit mechanischer Stoppuhr gewonnen gegen Leute, die mit vollem Equipment dabei waren. Hm. Also Hut ab, geht.
Ja, das kann man ohne weiteres sagen.
Bleiben Sie dran, unser Interview geht gleich weiter.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Noch bei der Mille Miglia vielleicht ein Nachtrag von mir, dass seit 2-3 Jahren da auch vermehrt Volkswagen-Käfer eingesetzt werden, weil die 1957, das ist der Stichtag, auch schon dort dran teilgenommen haben und ja, gar nicht als Letzte durchs Ziel fahren.
Ja, das ist wohl richtig, aber ich sagte, ich nehme das mit einem tränenden Auge zur Kenntnis. 1957, wir reden hier also bis Ende der Bauzeit des Ovalis. Diese Fahrzeuge werden mit Hinweis auf die Mille Miglia, auf die Möglichkeit bei der Mille Miglia mitzufahren, sind die inzwischen auch sehr, sehr teuer geworden. Also unter 20.000 Euro, selbst im gar nicht so schönen Zustand für ein Ovali, ist nichts mehr zu machen. Und dann heißt es immer, die könnten ja zumindest theoretisch bei der Mille Miglia teilnehmen.
Ja. Herr Kittler, Sie sehen, wir beide können stundenlang über dieses Thema, was wir heute angeschnitten haben, nämlich der Begriff Garagengold, was sich dahinter verbirgt, wo die Gefahren und die Gewinne liegen. Wir haben jetzt schon eine geraume Zeit das erörtert. Ich glaube, wir wollen es oder wir sollten es für heute sein lassen oder dabei belassen, was wir bis jetzt besprochen haben und sollten irgendwann nochmal uns Segmente von diesem breiten Spektrum nehmen und dann nochmal im Detail vielleicht die Wertentwicklung von echten Rennwagen besprechen oder was immer uns dazu in den Sinn kommt oder was die Hörer bei unserer Redaktion bei Radio Oldtimer reingeben, was sie vielleicht stark interessiert, wo wir so selbst gar nicht drauf kommen würden.
Ich würde ja absolut d'accord, nur noch eine Schlussbemerkung von meiner Seite, nachdem wir ein paar Mal über die Verteufelung des Autos oder die immer weiter zunehmende Verteufelung des Autos sprachen. Also ein schlechtes Gewissen in ökologischer Hinsicht muss man nicht haben, wenn man ein klassisches Auto hat. Die durchschnittliche Jahresfahrleistung solcher Autos, und das ist über die Versicherung gecheckt worden, liegt bei unter 2000 Kilometer. Also davon Geld geht die Welt wirklich nicht unter. Dazu noch eine letzte Bemerkung. Die Gesamtkosten, die ökologischen Gesamtkosten für ein Automobil, da geht viel, viel auch in die Herstellung rein. Und da muss man sagen, bei den Klassikern, da braucht man sich wirklich keine Gedanken zu machen. Die sind ökologisch quasi mehrfach schon abgeschrieben.
Genau, und sauberer als das, wenn erst noch was Neues gebaut werden muss.
Naja, also ich sag jetzt mal bloß, Gesamtenergiebilanz, da ist recht günstig.
Richtig.
Und wie gesagt, Sie sind ja in aller Regel Zweit- oder Drittfahrzeug. Also bitte kein schlechtes Gewissen in der Richtung.
Das haben Sie gut gesagt. Herr Kittler, für heute bedanke ich mich bei Ihnen ganz ausdrücklich.
Gerne, Dankeschön.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.